Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Peter Canis, dessen latinisierter Name Petrus Canisius ist, wurde am 8. Mai 1521 in Nijmegen als Sohn des Bürgermeisters geboren. Seine Heimatstadt war damals Teil des Deutschen Reiches und gehörte zum Erzbistum Köln. Canisius studierte Theologie in Köln und Löwen. In unserer neuen Reihe im Monat Juni wollen wir den Jesuiten und Kirchenlehrer aus biografischer, kunsthistorischer und spiritueller Sicht genauer anschauen. Eine Sendung von Mario Galgano. Doch zunächst hören Sie die Meldungen vom Tag.
Mit Stefanie Stahlhofen. Papst Franziskus hat sich diesen Sonntag erneut zur kritischen Lage in Myanmar geäußert. In dem südostasiatischen Land seien tausende Menschen auf der Flucht und viele von Hunger bedroht. Das sagte er diesen Sonntag nach seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Er schließe sich daher dem Appell der Bischöfe des Landes an.
Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar.
Wir bitten, das sagen die Bischöfe, voller Höflichkeit darum, humanitäre Korridore zu erlauben. Kirchen, Pagoden, Klöster, Moscheen, Tempel sowie auch Schulen und Krankenhäuser sollten zudem als neutrale Zufluchtsorte der Menschen respektiert werden. So das Kirchenoberhaupt. Papst Franziskus betete dann dafür, dass Christus dem Land Frieden bringen möge. Außerdem ging der Papst nach seinem Angelusgebet auch auf den Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen ein, der diesen Sonntag begangen wird. Er steht dieses Jahr unter dem Motto: Gemeinsam können wir alles erreichen. Papst Franziskus Appell dazu:
Apriamo il nostro cuore ai rifugiati, facciamo nostre le loro tristezze.
Öffnen wir unsere Herzen für Flüchtlinge. Lasst uns ihre Trauer und ihre Freuden aufnehmen und von ihrer mutigen Widerstandsfähigkeit lernen. So werden wir alle gemeinsam eine menschlichere Welt schaffen, in der alle eine einzige große Familie sind.
Faremo crescere una comunità più umana, una sola grande famiglia.
Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, haben Konflikte und Verfolgung weltweit mehr als 80 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Am Weltflüchtlingstag ruft UNICEF Regierungen und Gesellschaften dazu auf, Geflüchtete an allen Lebensbereichen teilhaben zu lassen. Mit Blick auf die Covid-19-Pandemie betont das Flüchtlingshilfswerk, dass es nur gemeinsam gelingen könne, diese und ihre Folgen zu überwinden. Papst Franziskus hat sich in seiner Enzyklika Fratelli Tutti übrigens ähnlich geäußert. Wir bleiben noch etwas beim Mittagsgebet mit Papst Franziskus von diesem Sonntag. Der Glaube beginnt bei der Überzeugung, dass wir uns nicht selbst genug sind, sondern dass wir Gott brauchen. Daran erinnerte Papst Franziskus in seiner Katechese, in der er auch betonte, dass die milde und außergewöhnliche Kraft des Gebets Wunder wirkt. Den vollständigen Wortlaut der Ansprache des Papstes beim Angelus zum Nachlesen in einer deutschen Übersetzung gibt's wie immer auf www.radiovatikan.de. Dort können Sie auch das Video mit dem deutschen Kommentar noch einmal sehen. Schweiz. Die Bischofskonferenz des Landes plant ab Herbst eine groß angelegte Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Dabei sei damit zu rechnen, dass neue verjährte Missbrauchsfälle ans Licht kommen, sagte der zuständige Bischof Joseph Bonmer. Der Bischof von Chur äußerte dies im Gespräch mit der Agentur cat.ch diesen Samstag. Oft brauche es 30 bis 40 Jahre, bis sich ein Betroffener melde, so Bonmer. Derzeit seien die Verträge für die Studie mit unabhängigen Wissenschaftlern in Bearbeitung. Zuvor sei es erforderlich gewesen, die Diözesen, Ordensgemeinschaften, andere religiöse Gemeinschaften sowie die römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz zum Mitwachen zu motivieren. Das hat viel Energie gekostet, ist aber für die Studie sehr wichtig, so der Bischof. Er sei nun optimistisch, dass es im Herbst grünes Licht für ein entsprechendes Pilotprojekt geben könne. Die Namen der beteiligten Wissenschaftler werde man erst dann kommunizieren. Die Studie mache nur Sinn, wenn alles auf den Tisch komme und die Forscherinnen und Forscher hundertprozentig unabhängig arbeiten könnten, so Bonnemer. Der Umgang mit dem Thema Missbrauch habe ihn darin bestärkt, das Richtige für die Menschen zu tun und nicht die Institution zu schonen, so der Bischof von Chur. Bonnemer war fast 20 Jahre lang Sekretär des Fachgremiums Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld. Österreich. Die Jahrestagung der Gefängnisseelsorger Bayerns, Österreichs und der Schweiz vom 21. bis zum 25. Juni widmet sich dem Thema Schuld und Vergebung. Zu der Tagung im Bildungshaus St. Michael in Matrei am Brenner werden Seelsorgerinnen und Seelsorger der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche erwartet. Eröffnet wird die Tagung am Montag mit einer ökumenischen Vesper, an der auch der Innsbrucker Bischof Hermann Glättler teilnehmen wird. Zahlreiche Vorträge, Arbeitsgruppen und spirituelle Programmpunkte sind bis Freitag anberaumt, wobei am Donnerstag die jeweiligen Nationalkonferenzen der Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger tagen. Deutschland. Rund 260 Frauen haben diesen Samstag bei einer Online-Konferenz die erste Frauenkommission des Bistums Mainz gewählt. Die konstituierende Sitzung ist für den 15. September angesetzt. 12 von 33 Kandidatinnen wurden gewählt. Die Altersspanne reichte von 21 bis 70 Jahren. Die Frauen tauschten sich demnach online in 7 Kleingruppen zu den Themen Leitung, Sprache, strukturelle Ungerechtigkeit, Verkündigung, Sichtbarkeit, Frauenleben und sexualisierte Gewalt aus. Diese Themen sollen auch die Grundlage für weitere Beratungen in der Kommission bilden. Bei der ersten Sitzung im Herbst soll dann die Vorsitzende gewählt werden. Die Frauenkommission ist laut vorläufiger Geschäftsordnung das Gremium, in dem die Reflexion und Ausarbeitung von Schritten darüber stattfindet, wie sich die Beteiligung von Frauen sowie Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen und in den Strukturen fördern und umsetzen lässt. Die Kommission wird für 2 Jahre gewählt und berät den Bischof und den Diözesanpastoralrat. Die Frauenkommission seines Bistums könnte in bestimmten Bereichen zu Vorreitern in der Gesellschaft werden, so der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Ich kann mir vorstellen, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten für den synodalen Weg hier in Deutschland und auch weltweit. Vielleicht bekomme dann manch anderer Bischof ebenfalls Lust, eine Frauenkommission zu gründen. Weitere Informationen, Audios und Videos finden Sie bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de.
In diesem dritten Teil zu Petrus Canisius hören wir mehr aus kunsthistorischer Sicht zur Bedeutung des Heiligen. Dazu gehen wir das Mikrofon an unseren Kollegen Johannes Schröer vom Kölner Domradio.
Petrus Canisius wird auch nach Bonifatius der zweite Apostel der Deutschen genannt. Im 16. Jahrhundert war er einer der ganz großen Intellektuellen in der katholischen Kirche, der auch die katholische Kunst und Kultur stark beeinflusst hat. Canisius war einer der ersten deutschen Jesuiten und hat auch viele neue Jesuitenkollegien gegründet. In Köln trat er auch als Gegenspieler des damaligen Kölner Erzbischofs Hermann von Wied auf, der sich damals dem Protestantismus verbunden fühlte. Petrus Canisius hielt davon eher wenig und gilt als ein Anführer der Gegenreformation, wobei er das immer sehr diplomatisch und gemäßigt hinbekommen hat. Am 8. Mai feiert der heilige Petrus Canisius seinen 500. Geburtstag. Im Studio ist Dr. Anna Pawlik. Mit ihr wollen wir einen Blick auf Petrus Canisius aus kunsthistorischer Perspektive werfen. Dr. Anna Pawlik ist Erzdiözesankonservatorin im Erzbistum Köln und Canisius-Expertin. Guten Tag.
Hallo, Herr Schröer.
Welche sichtbaren oder unsichtbaren Spuren hat Petrus Canisius denn in Köln hinterlassen? Gibt es da Besonderheiten?
Also es sind eigentlich eher indirekte Spuren, eher mittelbare Spuren, nämlich zunächst natürlich einmal das ehemalige Jesuitenkolleg an der Marzellenstraße und die Kirche St. Maria Himmelfahrt, die ja eine ehemalige Jesuitenkirche ist. Und das ist dann sozusagen, ja, mittelbar eigentlich seine sichtbarste Spur. Er selber hat die Kirche selber nie gesehen, nie betreten können, weil sie erst nach seinem Tod ist für sie erst der Grundstein gelegt worden. Aber das ist so das sichtbarste Zeichen, was die Jesuiten insgesamt in Köln hinterlassen haben.
Und wie war das Verhältnis der Kölner denn zu den Jesuiten?
Tja, ich glaube, sehr gespalten. Der Rat der Stadt war ja nicht so begeistert. Es war eine neue religiöse Gruppierung, die in Köln auftauchte. Die waren da sehr skeptisch und hat die Jesuiten ja in Köln zunächst einmal verboten. Die waren in der Kölner Kartause untergebracht, da sind sie dann verboten worden. Und die Jesuiten sind dann später in das kleinere Achatiuskloster an der Marzellenstraße umgezogen, also ungefähr da, wo heute das Hilton Hotel ist. Und auch da haben 1582 hat der Rat der Stadt dieses Kloster dann geschlossen. Die waren entsetzt, dass wie in einer Art Staatsstreich die Jesuiten dieses Kloster übernommen haben. Und mit der Zeit wurde aber deutlich, wie wichtig die Jesuiten gerade auch für die schulische Bildung in Köln werden. Die haben das Gymnasien übernommen, an Gymnasien gelehrt und haben damit eigentlich sich so sukzessive in die Gesellschaft der Stadt reingearbeitet. Die Kölner, glaube ich, fanden das eigentlich gar nicht so schlecht, weil das war so eine Möglichkeit, den eigenen Glauben zu reformieren, sich neu zu besinnen auf die Grundlagen des eigenen katholischen Glaubens, ohne gleich zum Protestantismus wechseln zu müssen. Und spätestens dann mit der Übernahme des erzbischöflichen Stuhls durch die Wittelsbacher Kurbischöfe war ja dann auch, ja, waren die Jesuiten nicht, ja, eine anerkannte und ja auch sehr geförderte Gemeinschaft, die dann hier in Köln ja so richtig Fuß gefasst hatten. Wichtig war, glaube ich, über die Bildung. Die Jesuiten haben in Köln im Laufe des 18. Jahrhunderts eine ganz große wissenschaftliche Sammlung aufgebaut, also ein physikalisches Kabinett, mineralogische Objekte gesammelt und haben da auch so universitäres Wissen, Wissenschaftlichkeit auch in die Bevölkerung getragen, weil sie das zu Lehrobjekten an den Gymnasien gemacht haben.
Also es gab zunächst durchaus Spannungen und dann wurde die Jesuiten aber immer populärer, auch in Köln, wenn man das so zusammenfassen kann.
Ja.
Wie hat Petrus Canisius im deutschen Sprachraum denn die Kunst und vor allem die sakrale Kultur geprägt?
Ja, Petrus, das ist eine gute Frage. Petrus Canisius wahrscheinlich weniger selber. Ich glaube, er war eher Geistlicher, der sich eher so auf die geistlichen Inhalte seines Glaubens konzentrierte. Ich glaube, Petrus Canisius war selbst ein sehr bescheidener Mensch, der jetzt nicht unbedingt sofort daran dachte, dass diese neue Art der Frömmigkeit, auf die er sich ja bezog, auch sich gleich in große und ja zum Teil auch sehr ausladende barocke Formen ausdrücken sollte. Also insofern denke ich eher selber vielleicht weniger, aber diese Jesuiten ja an sich, die haben ja dann ganz viel getan für die Kunst und die Baukunst.
Also das wäre meine nächste Frage. Wie haben im Allgemeinen denn die Jesuiten seit ihrer Gründung die Kirchenkunst beeinflusst?
Also zum einen haben sie für die barocke Zeit die geistlichen und auch seelsorgerischen Grundlagen gelegt. Ganz wichtig war dann, dass diese theologischen Grundlagen und auch liturgischen Grundlagen Ausdruck fanden in der Struktur der Kirchenbauten. Man brauchte auf einmal gar keine Querschiffe mehr. Man brauchte große Hallen, um die Predigt zu hören. Die Seelsorge, das Beichtsakrament, wurde so in die Seitenschiffe verlegt. Das ist etwas, was man heute in St. Maria Himmelfahrt ganz wunderbar sehen kann. Und Ausgangspunkt war eigentlich die Kirche Il Gesù in Rom. Das ist so die erste große Jesuitenkirche, die einen unglaublichen Einfluss auf die barocke Sakralbaukunst überhaupt ausgeübt. Also das ist, glaube ich, der einflussreichste barocke Bau, den wir kennen, auch heute noch. Und den Jesuiten schaffen es, spätestens dann mit der Kirche St. Michael in München, die eigentlich die erste Jesuitenkirche nördlich der Alpen ist. Das ist so ein bisschen, als ob die Jesuiten den italienischen, den römischen Barock über die Alpen holen damit.
Also haben die Jesuiten Petrus Canisius dann eben auch sowas wie eine Zeitenwende angestoßen. Also was die Wissenschaft betrifft, da geht es dann irgendwann hin zu den Naturwissenschaften. Da stehen die Jesuiten ganz am Anfang. Und eben auch, was die Kirchenbauten betrifft und auch die Kunstschätze betrifft. Findet man da auch Beispiele im Erzbistum Köln?
Ja, wir haben natürlich wieder St. Maria Himmelfahrt. Das ist, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt. Wir sehen dann aber, dass sehr schnell auch diese Kirche wiederum Einfluss ausübt auf andere Kirchenbauten. Also wir haben zur selben Zeit wird St. Maria im Frieden in Köln erbaut. Wir haben dann wenig später St. Andreas, auch eine Jesuitenkirche in Düsseldorf. Wir haben in Köln vor allen Dingen die Namen Jesu-Kirche, die dann auch nochmal wieder Bezug nimmt, nämlich auf Il Gesù. Aber wir haben hier vor allen Dingen, die Besonderheit an den Jesuiten ist, dass die sich nicht unbedingt an örtliche Kräfte gewandt haben, wenn es darum ging, Baumeister zu finden, Kunsthandwerker zu finden, sondern die haben ihre Leute oder bewährte Fachkräfte ja von außen in die Städte reingeholt. Und das gilt mit Christoph Wamser als Baumeister für Maria Himmelfahrt und dann aber auch Jeremias Geißelbrunn, den die als Bildhauer nach Köln holen, der ein unglaubliches Oeuvre dann in Köln selber entfaltet, gar nicht mal mehr für die Jesuiten, sondern auch für die Stiftskirchen, für die Minoriten in der Minoritenkirche. Und das ist eigentlich den Jesuiten zu verdanken. Es ist so ein bisschen so, als ob die den Barock in Köln wachkitzeln damit.
Was ist denn Ihrer Meinung nach die Hauptbotschaft von Petrus Canisius für uns, also für seine Nachwelt?
Ich kann ja nur als Kunsthistorikerin sprechen. Ich bin keine Theologin, aber ich glaube, dass diese Vertiefung der Inhalte, die Canisius gefordert hat, dass das nicht zwangsläufig mit einer Reduzierung von Form, von Bildern und von Gestaltung einhergehen muss. Ich glaube, dass eben auch das, also neue Inhalte, auch neue Bilder, neue Formen, neue Gestaltungsmöglichkeiten hervorbringen kann. Und das ist eigentlich, finde ich, so das, was Canisius uns aus künstlerischer Sicht lehrt. Auf der einen Seite die Vertiefung der Inhalte und dann dieser unglaubliche Ausdruck, den die barocke Baukunst und Kirchenkunst eigentlich hervorgebracht hat.
Aber an den Dom, an die Gotik, da hat er sich nicht dran gemacht. Also das war in der Zeit ja ganz so gar nicht up to date. Der Dombau ruhte und dafür, wofür Köln bekannt ist, für die Spätgotik, da hat Canisius nichts mit zu tun.
Nein, ich glaube trotzdem, dass es muss für die Kölner einen unglaublichen Eindruck gemacht haben, als diese Kirche St. Marie Himmelfahrt fertig war. Die kannten ja eigentlich nur mittelalterliche Stiftskirchen in der Kirche und den ruhenden Dombau. Ich glaube, die sind vor Staunen, haben die den Mund nicht mehr zugekriegt.
Und da war diese barocke Baukunst, war da schon eine enorme Revolution dann
ja,
in der Zeit.
War eine große Innovation, die hier nach Kölner gebracht haben.
Vielen Dank, Dr. Anna Pawlik. Am 8. Mai begehen wir den 500. Geburtstag des heiligen Petrus Canisius, ein vielschichtiger Katholik, der Kirchengeschichte geschrieben hat und auch die katholische Kunst und Kultur geprägt hat. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Soweit Johannes Schröer im Gespräch mit Anna Pawlik, Kunsthistorikerin im Erzbischöflichen Ordinariat Köln. Das war der dritte Teil zu Petrus Canisius. Wenn Sie die vier Teile nachhören wollen, können Sie die gesamte Reihe als CD bestellen, und zwar unter cd@radiovatikan.de. Wir bitten um eine Spende für die Kosten. Das war eine Sendung von Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.